Mir ist heute aufgefallen, dass ich in meinem Newsletter von letzter Woche einen grammatischen Fehler gemacht habe. Und in dem Moment, als ich das erkannt habe, habe ich realisiert, dass ich einen großen Fortschritt gemacht habe. Denn früher hätte ich mich so dafür geschämt. Oh mein Gott, wenn ich euch sage, dieser Fehler hätte mich wahnsinnig gemacht, einfach nur weil ich doch dieses kleine Ausländerkind in mir habe, das sich halt sehr schnell dafür schämt, dass es zum Beispiel Redensarten nicht kennt oder ein rollendes R hat oder eben so alberne Fehler macht, die eigentlich Flüchtigkeitsfehler sind, aber einfach weil ich so Angst habe, dass ich nicht diese assimilierte Version von mir bin, versuche ich dann so klarzustellen, dass ich das eh weiß. Also früher auf Instagram, in so Stories zum Beispiel, habe ich dann erklärt, ups, mir ist ein Fehler passiert. Mittlerweile bin ich so, ihr könnt den Fehler gern behalten, ganz ehrlich. Und ich muss schon sagen, dass Alice Stabil durchaus eine Rolle in dieser Emanzipation der gesellschaftlichen Erwartungshaltung zu tun hat, denn ich fühle mich hier einfach wohl in der Art und Weise, wie ich spreche. Ich finde, ich kombiniere Ausländerdeutsch mit feministischen Takes. Was sagt ihr dazu? Wie findet ihr diese Zusammenfassung meiner Arbeit, meiner Podcast-Arbeit? Sagt mal gern Bescheid. Mir ist es so wichtig, dass ich in den Austausch mit euch gehe, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe ein Gespräch mit euch, aber das Gegenüber habe ich halt irgendwie inszeniert. Ich sehe auch die ganze Zeit auf Instagram, wenn ihr teilt, zum Beispiel sowas wie, holt euch euren Softdrink eurer Wahl und ich bin so happy. Gleichzeitig muss ich aber zugeben, dass ich mich gerade jetzt, also heute, so ein bisschen schäme. Also nicht wirklich so ein bisschen am Spaß schäme, weil ich einen Magenfreund-Tee als meinen Softdrink mitgenommen habe. Und ich denke mir so, ich habe schon das Gefühl, dass ich mir ein bisschen mehr Mühe geben werde in Zukunft, was meine Softdrinks angeht. Denn ich will schon liefern, 10 von 10, wie ihr wisst. Ich glaube, diese Folge wird sehr stark werden, weil ich in meinem Zyklus an einem sehr guten Moment bin, wo ich mich sehr fühle und sehr selbstbewusst bin. Das möchte ich natürlich ausnutzen, vor allem deswegen, weil die 16 Tage Gewalt gegen Frauen jetzt gerade passieren, also von 25. November bis 10. Dezember. Holt euch in jedem Fall euren Softdrink eurer Wahl. Es wird unbequem, aber wir bleiben stabil, wir kritisieren, wir kommentieren. Los geht's mit Alles stabil.
Hi, Alex hier. Wie geht's?
Alles stabil. Wenn ich ganz ehrlich sein soll, dann kann ich es eigentlich nicht hinnehmen, dass wir in einer Welt leben, in der es Aktionswochen braucht, damit Männer verstehen, warum sie keine Frauen und queeren Personen umbringen sollen. Ich kann mich einfach nicht damit arrangieren, dass weltweit alle 10 Minuten ein Femizid passiert. Wie absurd ist das? Ich glaube nicht so ganz daran, dass wir jetzt den Durchschnitts-Dominik dazu bringen, dass er einsieht, dass unsere Gesellschaft eine Gefahr für Frauen und queere Personen darstellt. Wen das jetzt überrascht, der sollte einen Blick in die Wahlprogramme jeder Parteien werfen, die von der österreichischen Mehrheitsgesellschaft gewählt wurden. Also, wie das Frauenbild der FPÖ ist, wissen wir alle, hoffe ich. Ich erinnere gerne daran, dass ein FPÖ-Politiker meinte, dass Frauenhäuser ihn zerstören würden. Und ich lache nur deswegen, weil Lachen irgendwo meine Bewältigungsstrategie ist, dann ist es lächerlich, dass so ein rechter Politiker hergehen kann und diese Idee in der Wählerschaft einpflanzen kann. Das ist schon erschreckend, denn Frauenhäuser sind oft der letzte Zufluchtsort für Personen, die von Gewalt betroffen sind, die von Männern ausgeht. Aber auch die Frauenpolitik der ÖVP richtet sehr großen Schaden an, ja? Sie kürzten Frauenhäusern, Beratungsstellen und feministischen Initiativen das Geld. Und dabei braucht es gerade jetzt, in diesen Zeiten, ganz konkrete frauenpolitische Maßnahmen. Nämlich Maßnahmen, die niederschwellig angesetzt werden können, ja? Nicht irgendwelche Presseaussendungen von irgendwelchen Pseudo-Frauenrechtlerinnen, die in konservativen Parteien die rechte Tendenzen haben und rein gar nichts für Frauen und queere Personen tun. Ich meine, in Deutschland passiert fast jeden Tag ein Femizid. Und auch diese Zahl wird nachhallen. Jeden Tag werden mehr als 140 Frauen und Mädchen in Deutschland Opfer einer Sexualstraftat. Wie sollen wir diesen Umstand aushalten? In Österreich ist jede dritte Frau von Gewalt betroffen. Und ihr wisst, wir müssen intersektional denken. Sprecht bitte mal mit einer schwarzen Frau oder mit einer Frau, die ein Kopftuch trägt in Österreich, wie ihre Lebensrealität aussieht. Denn mehrfach marginalisierte Frauen sind in diesen rechten Ländern, die rechte Regimes Wahlerfolge feiern lassen, wirklich sehr viel Gewalt auf den unterschiedlichsten Ebenen ausgesetzt. Die österreichische Frauenministerin derzeit, Susanne Raab, sah Anfang des Jahres, trotz der Tatsache, dass da bereits Femizide passiert sind, keinen Handlungsbedarf und Anführungszeichen und war der Meinung, dass Österreich ein gut ausgebautes Gewaltschutzsystem hat. Das muss man erstmal sacken lassen. Erst nach heftiger und sehr berechtigter Kritik kündigte sie in einem runden Tisch an zu Femiziden. Diese empowernden Zitate, die ich also jetzt von ihr lese, während der 16 Tage gegen Gewalt, hinterlassen zumindest bei mir einen fahlen Beigeschmack. Wenn Österreich allein heuer 27 Femizide und 39 Fälle von schwerer Gewalt gegen Frauen zählt, dann weiß ich jetzt auch nicht, was ich da noch sagen kann. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich kann Susanne Raab auch einfach nicht verzeihen, dass sie Abtreibungen nicht aus dem Strafrecht streichen würde und möchte. Wir brauchen bei Gott keine Frauenministerin, die sich gegen die Tatsache wehrt, dass Abtreiben ein Grundrecht ist. Schwangerschaftsabbrüche sind eine medizinische Leistung. Und ich bin deswegen so leidenschaftlich und wütend, weil ich genau weiß, wie viele Personen, die schwanger waren und einen Abbruch vollzogen haben, deswegen Schuldgefühle haben und sich schämen. Eine Person auf Instagram hat mir geschrieben in der V-Gates-Runde, dass sie als Mörderin bezeichnet wurde, weil sie von einem Schwangerschaftsabbruch erzählt hat. Also da denke ich mir schon, das ist einfach nicht zu fassen und zeigt einfach nur, dass Frauen und queeren Personen, Menschen mit Uterus, dass die einfach keinen Anspruch auf ein selbstbestimmtes Leben haben. Das ist halt natürlich auch etwas, das gefüttert wird von so konservativen Werten, die eine Politikerin wie Raab vertritt. Okay, und ich weiß eh, das ist sehr viel innenpolitisches Trara, sehr viele Infos und Fakten. Was soll ich machen? Alles ist politisch, alles stabil, ist ein kritischer Podcast, der viel kommentiert. Ich versuche irgendwie eher auch Raum zu schaffen für Sachen, die jetzt nicht so in die Fresse Politik sind, sozusagen. Da ist es wieder. Das meine ich, wenn ich sagen kann, ich kann sprechen, wie ich möchte. Und ihr nehmt mich trotzdem ernst. Ihr seid die Besten einfach. Anyway, ihr wisst ja, ich glaube daran, dass wir alle einen Unterschied machen können. Und ich glaube auch, dass ich einen Unterschied machen kann. Und der sieht halt jetzt in diesem Fall so aus, dass ich durchaus denke, dass es meine Art und Weise ist, für Gerechtigkeit zu kämpfen, indem ich euch Infos gebe, ja, Fakten zur Verfügung stelle, indem ich politische Kontexte setze und gesellschaftskritische Einordnungen liefere. Schlussendlich, was ihr damit macht, ist eh euch überlassen und ich judge euch nicht, wenn ihr, keine Ahnung, euch selber gewisser patriarchaler Denkmuster bedient, weil ich bin jetzt auch nicht frei von gewissen Ismen. Wisst ihr, was ich meine? Ich wurde ja auch im Patriarchat sozialisiert. Ich muss manchmal auch noch daran arbeiten, wie ich mich selbst wahrnehme, ob ich jetzt wirklich so selbstbewusst bin oder ob das schon so ein bisschen noch eine Charade ist. Also es ist alles eine Frage der individuellen, keine Ahnung, Kontexte sozusagen. Also ich will jetzt wirklich niemanden dazu drängen, dass ihr alle Männer zum Beispiel aus eurem Leben cuttet, wobei ich schon sagen muss, alle Männer, die Gewalt ausüben, ihr wisst, wie ich dazu stehe, okay? Ihr wisst es. Hauptsache, ihr wisst einfach nach dem Konsumieren meiner Inhalte, was es zum Beispiel für Anzeichen für Gewalt gibt. Oder zum Beispiel, ihr wisst danach, dass Gewalt nicht erst bei körperlicher Gewalt beginnt. Es ist unfassbar wichtig, dass ihr das wisst für euren Schutz, aber auch für das Wohlbefinden eures sozialen Umfelds, eurer Friends, eurer besten Freundinnen, eurer Schwester, eurer Schwagerin etc. etc. Deswegen möchte ich jetzt auch gerne einen Leitfaden zur Verfügung stellen, der bei Gewalt im sozialen Umfeld helfen kann. Es ist wirklich, wirklich erschreckend, wie viele Personen in meinen V-Gates-Runden in den wöchentlichen auf Instagram fragen, was sie machen sollen, wenn eine Freundin in einer abusive relationship ist. Das wohl Wichtigste ist, dass ihr für die betroffenen Personen da seid. Und zwar ausnahmslos und for real. Es bringt überhaupt nichts, wenn ihr sie bedrängt, dass sie eure Perspektive annehmen, auch wenn ihr die richtige Wahrnehmung von der Realität habt. Selbst dann. Das heißt natürlich nicht, dass ihr jetzt nichts sagen dürft, dass ihr alles stillschweigend hinnehmen müsst und mitleiden müsst. Ich sage nur, dass ihr sehr vorsichtig sein müsst mit euren Beobachtungen, also wie ihr die teilt. Am besten kommt ihr einfach mit sehr viel Geduld und sehr viel Verständnis im Gepäck an. Es gibt einen Weg raus aus so gewaltvollen Beziehungen, aber dieser Weg ist hart. Und Teil des Gewaltzykluses ist es, dass sich Betroffene nicht als Opfer sehen, dass sie die Beziehung schützen und lieber sich selbst und alle anderen, also auch euch, anlügen, als einzusehen, dass sie in einer gewaltvollen Beziehung sind. Das würde bedeuten, dass sie anerkennen müssen, dass sie die letzten Jahre in einer kompletten Lüge verbracht haben. Das würde bedeuten, dass sie einsehen müssen, dass sie diese Liebe, von der sie dachten, dass sie sie erleben, dass das alles einfach nur Manipulation war und emotionale Gewalt und vielleicht auch Gewalt in anderer Form. Das ist eine harte Wahrheit und das kann Jahre dauern, bis Betroffene bereit dafür sind. Sobald die Fassade aber bröckelt und die betroffene Person sich in irgendeiner Form öffnet, braucht es sehr konkrete Lösungsansätze. Die können so aussehen. Ich kann dir Geld borgen. Du kannst bei mir wohnen. Ich kann eine gemeinsame Reise planen, damit du abschalten kannst. Also es ist sehr abhängig vom Kontext, aber je konkreter, desto besser. Und zwar ernst gemeint und mit Nachdruck, weil es gerade weiblich sozialisierten Personen ja so schwerfällt, Hilfe anzunehmen. Wir sind es gewohnt, dass wir die gesamte Care-Arbeit tragen, dass der Mental Load einfach unser Thema ist. Und ich glaube, das spiegelt sich natürlich auch in solchen Situationen wieder. Und gerade da, wenn man so vulnerabel ist, braucht man eine Person, die sagt so, hey, ich meine es ernst, ich gebe dir das Geld und du gibst es mir zurück, wenn es passt, kein Stress. Hauptsache, ich kann dir helfen. Ich mache mir Sorgen um dich und ich möchte dir helfen. Das muss die Message sein. Ohne Verurteilen, ohne Vorwürfe, ohne Schuldzuweisungen, ohne irgendwelche Druckmittel. Es muss wirklich klar sein, dass euer Antrieb Liebe ist. Expertinnen in diesem Gebiet haben ganz viele Erklärungen, warum Frauen bei gewaltvollen Männern bleiben. Und was gar nichts bringt, ist eben Schuld an die Betroffene abzugeben. Man kann aber durchaus anerkennen, dass Frauen natürlich auch eine Rolle darin spielen. Nicht im Sinne von, sie sind mitschuld, oh mein Gott, auf gar keinen Fall, sondern eher so, ihre Sozialisierung trägt schon dazu bei, dass sie in gewissen gewaltvollen Dynamiken bleiben. Damit möchte ich sagen, die Gesellschaft trägt Schuld daran, dass Frauen irgendwo auch denken, dass sie es verdient haben, so behandelt zu werden, dass sie selber patriarchale Ideen internalisiert haben, was eine Frau zu machen hat, sei es, was sie anzieht, sei es, wie sie sich schminkt, sei es, ob sie männliche Freunde hat. Leute, das ist wirklich Alltag in sehr, sehr vielen straighten Beziehungen, dass das noch ein Thema ist. Und das sage ich aus beruflicher, aber auch aus privater Erfahrung. Und deswegen ist mir das so wichtig, dass ich immer und immer wieder sage, dass wir uns schon die Einstellungen und Überzeugungen von Cis-Männern ansehen müssen. Denn da beginnt es schon. Sehr viele Frauen, die so Angriffe erleben in Beziehungen, rationalisieren diese. Oder sie geben sich eben selber die Schuld. Es gibt einen spannenden TED-Talk einer Autorin namens Leslie Morgan Steiner. Darin erklärt sie, warum sie geblieben ist. Das werde ich euch als Empfehlung der Woche in die Shownotes packen. Sie sagt darin zusammenfassend, ich bin geblieben, weil ich nicht gemerkt habe, dass er mich misshandelt hat. Und deswegen, ihr Lieben, ihr Hasen, ihr Frechen, Spaß, ihr seid nicht frech, ihr seid einfach wirklich the best supportive community, ohne Spaß. Seit ich mich nämlich hier auf alle Stippen so ein bisschen öffne und mir Interaktion wünsche, passiert das auch wirklich. Ich wünsche mir einfach für euch, dass ihr Beziehungen, die toxisch sind, die emotional abusive sind, dass ihr euch die nicht geben müsst. Ich möchte nicht, dass jemand den Türrahmen einschlägt oder ein Loch in der Wand hinterlässt. Ich will nicht, dass das euer Alltag ist. Ich könnte jetzt auch in die Tiefe gehen und so Sachen erzählen. Ich berichte ja seit über 10 Jahren über Gewalt gegen Frauen. Wie gesagt, das habe ich vielleicht eh schon erwähnt, ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, ich muss mir immer Deutungshoheit geben oder ich muss mich immer erklären, warum ich weiß, wovon ich spreche, weil ich halt keine Ahnung, keinen Master in Gender Studies habe. Aber Leute, ich habe Leben durchgespielt. Spaß, ich habe einfach über 10 Jahre journalistische Arbeit im Nacken. Ich habe so viele Expertinnen interviewt, ich habe mit so vielen Betroffenen gesprochen, ich habe Machtmissbrauch an der Grazer Oper aufgedeckt, okay? Ich habe das transfeindliche Verhalten in der Montessori-Schule aufgedeckt. Es gibt so viele Dinge, die quasi rechtfertigen, warum ich weiß, wovon ich rede, aber eigentlich läuft es nur darauf hinaus, dass ich möchte, dass ihr wisst, in welchen Situationen ihr potenziell landen könnt. Denn wenn ihr Männer datet, Cis-Männer, dann sind die Chancen nicht hoch, sorry, dass das passieren könnte. Ich meine, die Zahlen sprechen für sich, ich habe sie jetzt schon genannt, ich werde sie nicht wiederholen. Ich möchte einfach, dass ihr in Sicherheit seid und vielleicht sage ich das jetzt in dieser Sanftheit, weil ich das Gefühl habe, ich bin einfach butterweich, seit eine meiner besten Freundinnen Valentina verstorben ist. Und sie und ich haben sehr, sehr oft über Gewalt gegen Frauen gesprochen. Und sie war eine sehr, sehr starke Gerechtigkeitskämpferin, die wirklich, also ich habe Bekannte aus ihrem Umfeld getroffen, die mir gesagt haben, hey, die Valentina hat mein Leben verändert, weil sie mir aus dieser und dieser Beziehung rausgeholfen hat. Ich nenne das jetzt nicht im Detail, weil ich einfach die persönlichen Daten der Personen schützen möchte. Aber ich kann gerne mal alle Artikel von mir ausgraben oder so alte zumindest. Ich möchte kein Downer sein, sondern eher so eine Person, die sich für euch wie ein Safe Space irgendwie anfühlt. Keine Ahnung, ob dieser Begriff schon überstrapaziert ist, aber ich meine es ernst. Ich versuche das einfach so zu schaffen, diesen sicheren Raum für euch. Und genau, kommen wir jetzt mal zur Wie-Geht's-Einsendung der Woche. Die lautet nämlich, Moment, My gay catalyst is so flaky. Also, Catalyst ist einfach eine Person, ein Crush sozusagen. Aber ich wünsche mir jetzt, wenn wir von Interaktion sprechen, dass eine Person von euch genauer erklärt, was ein Gay Catalyst ist. Das ist meine Hausübung sozusagen für euch. Na, auf jeden Fall schreibt die Person weiter. Wir wollen beide keine romantische Beziehung, aber ich brauche Zuverlässigkeit. So. Man kann sich ja gemeinsam darauf einigen, was man möchte und was nicht. Dazu gehört es halt auch, sorry, aber dass man kommuniziert, was uns in zwischenmenschlichen Beziehungen wichtig ist. Ich habe einfach das Gefühl, dass Personen in so romantischen oder sexuellen Settings Gespräche über Bedürfnisse und Grenzen als etwas interpretieren, das eben nur in so klassischen Beziehungen unter Anführungszeichen Platz hat. So quasi, ich will diese emotionale Arbeit ja nicht machen und deswegen sage ich auch, ich will nichts Romantisches. Aber ich befürchte, ich muss an dieser Stelle anmerken und daran erinnern, dass jede Form von Beziehung, egal ob romantisch, casual oder platonisch, also wirklich jede Form der Beziehung, sehr viel Kommunikation und Transparenz braucht. Natürlich, wenn ich jetzt, keine Ahnung, sage, okay, jede Beziehung, ich habe auch eine Beziehung zum Postmann, weil ich ihn sehr mag und wir uns wirklich darüber austauschen, wie es uns geht etc., aber das ist jetzt nicht die gleiche Form einer Beziehung wie eine Person, mit der ich mich dreimal in der Woche treffe und unter anderem Sex habe, ihr wisst eh, ich weiß es eh, aber trotzdem brauchen wir den Raum, um über unsere Gefühle zu sprechen, um auszudrücken, was gar nicht geht und was total geht, wisst ihr, was ich meine? Wenn das nicht passiert in so Settings, läuft es in der Regel darauf hinaus, dass die Gefühle einer Person verletzt werden. Denn dieses, ah, ich will nichts Romantisches, ist jetzt keine Ausrede dafür, dass man sich irgendwie so rücksichtslos verhält. Und wenn ich jetzt wirklich ganz ehrlich sein darf, nicht, dass ich persönlich betroffen war jemals davon, lol. Wir können jetzt schauen, ob ich die Wahrheit gesagt habe oder nicht. In einer meiner Podcast-Folgen spreche ich hier darüber. Aber nichts ist nerviger als Personen, die casual daten wollen und deswegen glauben, sie müssen keine Rücksicht auf ihr Gegenüber nehmen. Nichts ist nerviger. Das können wir bitte von vor der Pandemie in diesen Zeiten lassen, denn mittlerweile muss es doch bitte bei jeder Person angekommen sein, dass jede Form von Beziehungssetting oder von Konzept viele Gespräche bedarf. So, war es jetzt ein deutscher Satz, aber ihr wisst, was ich meine. Gut, ihr Hasen, auf mich wartet Abendessen. Ich habe so Hunger. Schaut in den Shownotes vorbei, okay? danke für alles, danke, dass ihr dran geblieben seid und es freut mich unfassbar, wenn ihr meinen Podcast teilt mit euren Liebsten, wenn ihr ihn auf Instagram teilt und mich markiert. Das gibt mir so viel, weil, wie gesagt, Alles Stabil ist schon so ein bisschen ein Herzensprojekt und wäre ja so rein von den Facts jetzt her, to be honest, gar nicht möglich ohne Gay geschrieben. Daher, es ist jetzt Weihnachtszeit, okay? Ich sag's dazu, wer sich schon immer überlegt hat, ich will mir ein Steady-Abo gönnen bei Alex Danic, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Oder ihr könnt es auch verschenken, also entweder ein Geschenk an euch selbst oder, keine Ahnung, an eure Schwester zum Beispiel oder an eure beste Freundin. Das hilft mir einfach, alles stabil, so konsequent jede Woche zu machen. Und glaubt mir, hinter jeder Folge steckt sehr, sehr viel Arbeit und viel Recherche. Also es ist vielleicht netto 30 Minuten, die ihr hört, aber ich stecke teilweise wirklich stundenlang in Recherche fest, weil ich natürlich immer belegen möchte, was ich sage. Also wenn ich jetzt eine Susanne Raab kritisiere, dann double-checke ich, was sie wann gesagt hat. Für euch ist es vielleicht irrelevant, ob sie das im März oder im April gesagt hat, aber für mich macht es einen Unterschied. Natürlich gibt es Raum für Fehler, aber deswegen claime ich auch, dass Alles Stabil ein journalistischer Podcast ist und deswegen claime ich auch, dass die, die es sich leisten können, vielleicht überlegen könnten, sich ein Abo zu holen. Ihr müsst eh nicht, aber wenn, dann ermöglicht ihr es, dass andere meine Inhalte kostenlos zur Verfügung haben, auf Instagram zum Beispiel oder auf TikTok, die es sich halt nicht leisten können. Jetzt höre ich wirklich auf, weil ich habe mega Hunger. Danke für alles, bis bald und bye. Warum ist jetzt gegen Ende meine Stimme so rauchig geworden? Das verstehe ich ja gar nicht.